परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवत गीता, अथ षष्ठोध्याय, कैपिटल सिक्स। Wenn sich auf der Welt im Namen der Religion allerlei Sitten und Traditionen, verschiedenartige Gebetsverrichtungen und ebenso viele Gemeinschaften anhäufen, dann erscheint ein Mahapurusch zur Aufstellung der Theorie des Urschöpfers und um deren Durchsetzung eine freie Bahn zu geben. Die arbeitsscheuen Zeitgenossen Sri Krishnas wollten weise geheißen werden. Deshalb stellt Sri Krishna zum vierten Mal die These auf, dass man entweder dem Yoga des Handelns oder der Erkenntnis folgen muss. Im zweiten Kapitel hieß es: O Arjuna, außer dem Krieg gibt es für einen Krieger keinen besseren, wohlverheißenderen Ausweg. Denn bei der Niederlage gelangt er in den Himmel und beim Sieg erhält er die Weltherrschaft. Dies alles habe ich dir in Bezug auf den Yoga der Erkenntnis geschildert, damit du kämpfst. Bei diesem Yoga kannst du dich dem Handeln nicht entziehen. So gebe ich dir einen Anstoß. Aber handeln musst du. Nachdem du die Vor- und Nachteile eingeschätzt und deine eigene Kraft erkannt hast. Arjun betrachtet das selbstlose Handeln als schwieriger. Also fragt er im dritten Kapitel: Wenn du die Erkenntnis für besser als das selbstlose Handeln hältst, warum führst du mich zu Bosheiten? Sri Krishna sagt: Die beiden Wege habe ich dir gezeigt, aber dem Handeln kannst du dich nicht entziehen. Du kannst den allerhöchsten Yoga-Zustand weder durch das Ablassen vom Handeln noch durch das Ablassen von schon in Angriff genommenen erlangen. Beide Wege benötigen das dir zugewiesene Handeln, das heißt den Yajna. Nun ist Arjun sich im Klaren darüber, dass er auf jeden Fall handeln muss, egal welchen Weg er geht, den Weg des selbstlosen Handelns oder den Weg der Erkenntnis. Trotzdem fragt er im fünften Kapitel: Welcher Weg ist bezüglich der Folgen von größerem Nutzen? Sri Krishna erläutert: Beide Wege führen zu demselben Ziel, dem Höchsten. Aber im Vergleich ist das selbstlose Handeln besser, denn ohne das selbstlose Handeln kann keiner Sannyasi oder Yogi werden. Der Unterschied liegt nur in den Perspektiven.
Anashrita karma phalam karyam karma karoti yah सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः।
श्री भगवान spricht: Ein Sannyasi oder Yogi ist nur der, der seine für ihn bestimmten Verpflichtungen verrichtet, ohne den Wunsch, sich nach den Früchten zu sehnen. Nur mit dem bloßen Verzicht auf das Feueropfer oder die tagtäglichen Rituale kann keiner Sannyasi oder Yogi werden. Es gibt zahlreiche Rituale und Tätigkeiten, von denen nur einer uns aufregelt ist, nämlich die des Yajna-Verrichtens, des Gebets. Denn diese vorgeschriebene Pflicht führt uns zum Höchsten. Das Erfüllen dieser Pflicht ist das Karma. Und wer das tut, der ist ein wahrer Sannyasi. Wer sich mit den Behauptungen wie »Ich berühre das Feuer nie« oder »Ich bin selbst erleuchtet, die Rituale sind nicht für mich« dem Handeln entzieht oder sie nicht in Angriff nimmt und wer seine Pflichten nicht erfüllt, der ist noch kein Sannyasi.
Yam sannyasamiti prahu yogam tam viddhi pandava naiha sannyasta sankalpo yogi bhavati kashchana.
O Arjun, was von den anderen als Sannyas erkannt wird, erkenne das als Yoga. Denn ein Yogi wird der nicht, der seinem Ehrgeiz und den weltlichen Dingen nicht entsagen kann. Das heißt, den Wunsch nach dem Früchten des Handelns aufgeben, ist für die beiden Glaubensrichtungen besser. Sonst hätte sich jeder Ziellose als Sannyasi oder Yogi zu erkennen gegeben.
Arurukshor Muner Yogam Karma Karanam Ucchate Yoga Rudhasya Tasyaiva Shama Karanam Ucchate.
Um den höchsten Yoga-Zustand zu erreichen, handelt der bedächtige Weise mit all seinen Sinnen und Trakten auf den Yoga gerichtet. Und er betritt dann den Yoga-Pfad, damit er den höchsten Zustand erlangt. Zu dem Zustand gelangt er erst, wenn er direkt vor dem Ergebnis steht, dann hat er keine Bestrebungen mehr. Davor kleben sie an ihm.
Yada hinendriyartheshu na karma svanushajyate sarva sankalpa sannyasi yoga rudhastadochate.
Wenn ein Mensch nicht mehr an den Sinnen oder den Sinnesobjekten interessiert ist, in dem Augenblick fehlen die Vorsätze selbst. Das ist Sannyas, das heißt nach Yoga streben. Nach der Vollendung des Yoga gibt es nichts, wonach man streben kann. Also fehlt dann die Notwendigkeit zum Handeln und Beten. Deshalb fehlt auch der Wunsch nach deren Früchten. Sarva Sankalpa Sannyasi, der Entsage alle Absichten und Vorsätze. Es fehlt also in diesem Augenblick an Absichten und Vorsätzen. Vor der Vollendung des Yoga ergibt sich Sannyas nicht. Und wie nützt uns das alles?
Uddharedatmanatmanam natmanamavasadahe atmaivaihatmano bandhu atmaivaripuratmanam.
O Arjun, man soll durch sich selbst für sich selbst die Erlösung finden. Man soll seine Seele nicht erniedrigen, denn der größte Freund und Feind der Seele ist die Seele selbst. Und wann ist sie ihr eigener Freund und wann ihr eigener Feind?
Bandhuratmatmanastasya yenatmaivatmana jitah anatmanastu shatrutve varte tatmaiva shatruvat.
Dessen Seele ist sein Freund, der durch das Selbst den Geist samt Sinnen und dem Körper besiegt hat. Und wer seinen Geist und den Körper mit den Sinnen nicht hat besiegen können, der wird zu seinem eigenen Feind. In den beiden Strophen unterstreicht Sri Krishna denselben Punkt, nämlich, dass wir auf der ganzen Welt keinen anderen Feind oder Freund haben als unser Selbst. Nur durch unser Selbst können wir zu unserem Aufstieg beitragen. Wir sollen versuchen, uns durch unser eigenes Selbst nicht zur Erniedrigung zu führen. Wer seine Sinne und den Körper beherrscht, dessen Seele steht zu ihm wie ein guter Freund und trägt zu seinem Wohl bei. Andernfalls ist sie sein Feind und führt ihn zur Qual und den niedrigen Geburten. Es hilft nicht, wenn man behauptet, ich bin die Seele. Doch in der Gita steht, keine Waffe kann die Seele zerteilen, noch kann das Feuer sie verbrennen. Die Luft kann sie nicht austrocknen. Sie ist ewig. Sie ist wie die Ambrosie. Sie ist unveränderlich. Sie ist immerwährend. Sie weilt in mir. Aber auf der anderen Seite steht auch hier, dass die Seele auf- und absteigen kann. Die Seele hat auch die ihr zugewiesenen Aufgaben zu verrichten. Sehen wir nun die Merkmale einer guten Seele.
Jitātmanah prashāntasya paramātmā samāhitah śītoṣṇa sukha dukkheṣu tathā mānāpamānayo.
Dessen Seele in Hitze und Kälte, in Freude und Trauer, bei Achtung und Missachtung dieselbe bleibt. In dem selbstbeherrschenden Menschen weilt Gott ewig. Von ihm entfernt er sich nie. Jitātmā, wer seine Sinne und den Geist besiegt hat, wessen Natur zur höchsten Ruhe gelangt ist. Das ist der Zustand der Erlösung. Weiter sagt er:
Jnana Vijnana Triptātmā Kutastho Vijitendriya Yukta Ityuchyate Yogi Samaloshtashmakanchana.
Wessen Seele in Weisheit und Wissen Befriedigung findet, wer unentwegt, ebenmäßig und ohne falsch ist, wer seine Sinne vollkommen besiegt hat, wer den Staub, einen Stein und Gold als dasselbe betrachtet, der wird ein geschulter Yogi. Yukta bedeutet, im Yoga geübt, geschult, ein im Yoga Weilender, einer, der im Yoga ist. In den Schlok 7 bis 12, Kapitel 5, gibt Yogeshwar Sri Krishna eine ausführliche Beschreibung davon. Das Wissen kommt mit der Gottesschau und der dadurch erworbenen Erkenntnis. Auch die geringste Entfernung von Gott ist ein Beweis für unsere Unvollkommenheit und zeigt einen gewissen, noch zu überbrückenden Abstand zwischen Gott und uns. Unwissend sind wir bis zu dem wirklichen Zeitpunkt der Erkenntnis. Kein Meditierender darf sich niederlegen, bis er am Ziel ist. Erst wenn man am Höhepunkt seines Studiums steht und wenn man mit der Kenntnis von seinem Allgegenwärtigsein und seinen Funktionsweisen auch wahrnimmt, wie dies sich verwirklichen lässt, wie er dem Suchenden einen Anstoß gibt, wie er von allen Zeiten weiß und wie er die vielen Seelen auf den richtigen Pfad lenkt, wird man ein Kenner. Diese Kenntnis ist Vijnana. Das innere Sein dieses Bedächtigen und im Yoga Weilenden ist nun aufgrund dieses Wissens friedlich. Yogeshwar Sri Krishna beschreibt ferner den Zustand des im Yoga Geschulten.
Surhin Mitraryudasina Madhyasthadveshya Bandhushu Sadhushvapicha Papeshu Samabuddhir Vishishyate.
Nach dem Erhalten sind einem Mahapurush alle Menschen gleich, gleich nah, gleich entfernt. In den Augen eines solchen Vollkommenen sind gelehrte Brahmanen und Krematoriumswächter, Kühe, Hunde, Elefanten, alle gleich. Für den feinfühligen Ästheten sind Freunde und Feinde, Teilnahmslose und Eifrige, Feindselige und Verwandte, Fromme und Sünder, alle dieselben. So ein Gleichgesinnter, im Yoga Geübter, ist vorzüglich, der Beste unter den Menschen. Mit seinem durchdringenden Blick späht er bis in das Tiefste eurer Seele. Die Ungleichheit besteht nur in euren jeweiligen Seelen. Die Fähigkeit zum Aufsteigen besitzen alle. Die einen stehen auf der Anfangsstufe, die anderen dem Ziel nahe. Die nächsten 5 Schloka verdeutlichen die zutreffenden Maßnahmen bei dem Yajna. Zum Beispiel, wie einer im Yajna geschult wird und wie er den Yajna zu verrichten hat. Er weist auch auf die zu befolgenden Yajna-Regeln, auf die Lebensweise eines Yajna-Verrichters, auf seine Beherrschung von Schlaf und Wachen und auf die nötigen Handlungsweisen hin. Mit Namen hat er den Yajna zum ersten Mal im dritten Kapitel genannt. Jetzt fügt er hinzu, dass das Werk als Opfer das Karma ist. Im vierten Kapitel beschreibt er den Yajna ausführlich. Zum Beispiel das Opfer vom Einatmen ins Ausatmen und umgekehrt. Seinem Geist und so weiter entsagt man Kraft der Yoga-Übung. Kurz und gut, der Yajna bedeutet das Beten, das uns zum erstrebten Ideal führt, und dies wird auch im fünften Kapitel erwähnt. Aber die Beschreibung des Yajna-Ortes und der Sitzhaltung folgt hier.
Yogi yunjita satatam atmanam rahasi sthitah ekaki yata chittatma nirashir parigrah.
Ein Yogi, der sein Bewusstsein zu beherrschen bedacht ist, bezähmt seinen Geist, seine Sinne und seinen Körper. Ohne Lust und Begierden konzentriere er sich in der totalen Einsamkeit, allein, sich zügelnd, auf den zum Selbst führenden Yajna. Und wie sollen dieser Ort und seine Sitzhaltung sein?
Shuchau deshe pratishthapya sthiramasanam atmanah natyuchritam natinicham.
Kusha, ein Gras, das als Meditationsunterlage dient, aber auch beim Ritual der Gottesverehrung benutzt wird. Auf dem sauberen Boden soll er einen festen Sitzplatz aus Holz errichten und ihn mit heiligem Kusha, dem Hirschfell, einem Tuch aus Seide, Wolle oder etwas Ähnlichem so bedecken, dass der Sitzplatz weder zu hoch noch zu niedrig ist. Mit rein ist hier sauber, gefegt gemeint. Den Sitzboden sollen wir mit etwas bedecken. Eine Matte, einem Hirschfell, einem Tuch. Wir könnten auch einen podiumsartigen Sitzplatz aus Holz errichten. Aber er muss jedenfalls fest, das heißt unbeweglich, und weder zu hoch noch zu niedrig sein. Mein verehrter Guru Maharaj saß immer auf einem ungefähr 5 Zoll vom Boden erhöhten Platz. Einmal brachten ihm seine Anhänger ein Podium aus Marmor, das ungefähr 1 Fuß hoch war. Für einen Tag saß er darauf, aber am nächsten Tag ließ er es in einen Garten stellen, wo keiner hinkam. Auch heute noch geht keiner dorthin. Er meinte, das sei zu hoch. Wer zu hoch sitzt, der wird eitel, ein Egoist. Wer zu niedrig sitzt, der verachtet sich selbst und bekommt ein Minderwertigkeitsgefühl. Das war seine Art praktischer Lehre. Genauso soll ein Meditierender einen zu hoch errichteten Sitzplatz ablehnen, sonst wird er eitel.
Tatraikagram manah kritva yatachittendriya kriyah upavishyasane yunja yogamatma vishuddhai.
Er soll sich auf diesen Sitzplatz setzen, seine Gedanken und Sinne bezähmend meditieren. So soll er üben und die Seele reinigen. Nun folgt die Sitzhaltung.
Samankaya shiro grivam dharayanna chalam sthirah samprekshanasika gram swam.
Seinen Körper, seinen Hals und seinen Kopf aufrecht haltend, soll er unbeweglich sitzen und seinen Blick nach vorne, der Nase nach richten, als wäre da eine Bahn zu sehen. Wir sollen nicht wirklich die Nasenspitze ansehen, sondern unseren Blick, ohne nach rechts oder links zu schwanken, vor uns richten.
Prashantatma vigatabhihi brahmachari vrate sthitah manah sayamya machitto yukta asita matparah.
Brahmacharya Vratta, fest im Gelübde der Enthaltsamkeit, enthaltsam in Gedanken, Worten und Taten. Es wird geglaubt, dass des Geschlechtstriebs Herrwerden Brahmacharya sei. Aber laut Mahapurush weicht man der Enthaltsamkeit der Geschlechtstriebe aus, wenn man sich in Gedanken durch das Sehen der erregenden Objekte, durch das Berühren oder durch das Anhören der erregenden Wörter ständig verführen lässt. Brahmacharya heißt, dem Brahma folgen. Das heißt, die für uns bestimmte Tat, das Werk als Opfer verrichten, mit deren Hilfe wir in den Brahma aufgehen können. Aber während dieses Studiums dürfen wir uns durch die äußerlichen, weltlichen Sinnesobjekte nicht beeinflussen lassen. Wir müssen uns auf unser Ideal und auf unseren Atem konzentrieren. Wenn sich dies verwirklicht, dann wirkt die Außenwelt nicht mehr auf uns. Dann gibt es keine Zurückerinnerung mehr an die Sinne. Wenn es aber auf uns wirkt, das heißt, wenn wir uns den Sinnesobjekten entsinnen, dann hat sich unser Geist noch nicht verfestigt. Die Schwächungen halten nicht den Körper, sondern den Geist im Griff. Der Kraft Brahmacharya verfestigte Geist kann nicht nur dem Geschlechtstrieb, sondern allen Sinnestrieben überlegen sein. Also, O Arjun, folge Brahma und sei ohne Angst. Verfestige deinen Geist, indem du ihm bezähmst, alle deine Gedanken auf mich richtest und dich völlig auf mich verlässt. Und was ergibt sich daraus?
Yunjannevam sadatmanam yogi niyatamanasah shantim nirvana parama matsaustham adhigacchati.
Ein Yogi, der auf Meditation bedacht ist und seine Sinne gebändigt hat, erlangt auf diese Weise den in mir weilenden höchsten Frieden. Also sollt ihr euch auch ständig betätigen. Die nächsten zwei Schloka erzählen von der Notwendigkeit der körperlichen Zucht und von den einem Yogi gemäß Lebensgewohnheiten, Kraft der man zum höchsten Frieden gelangt.
Natyashnatastu yogosti nachaikanta manashnatah nachati svapnashilasya jagrato naivacharjuna.
Weder der zu viel ist, noch der zu wenig ist, meistert den Yoga. Nicht der zu viel schläft, und auch nicht der zu viel wagt, gewinnt die Tatkraft des Yoga. Und wer kann sie gewinnen?
Yuktahara viharasya yukta cheshtasya karmasu yukta svapnavabodhasya yogo bhavati dukkha.
Zum alle Leiden vernichtenden Yoga gelangt der seine Essgewohnheiten und Lebensweisen im Zaum hält, der seine Taten gebührend verrichtet und der seinen Schlaf und das Wachen bändigt. Nur dessen Yagya wird vervollständigt. Aus übermäßigem Essen entspringen Faulheit, Schläfrigkeit, und Nachlässigkeit, die die Meditation verhindern. Auf der anderen Seite wird man mit dem Verzicht auf das Essen mager und die Sinne werden ausgezehrt. Mein verehrter Guru Maharaj empfahl, dass man ein bisschen weniger als sein Hungerbedürfnis essen soll. Wer hartnäckig ist und den Schlaf meidet, der verliert alsbald seine Vernunft. Man soll sich irgendeine Aufgabe stellen. Man soll immer seine ihm zugewiesene Aufgabe nach Yajna-Bestimmungen und gemäß seinen Kräften versuchen zu verrichten. Sonst wird der Körperkreislauf gestört. Man wird krank. Im Lauf unseres Lebens verlängern und verkürzen sich der Schlaf und das Wachen aufgrund unserer Ess- und Lebensgewohnheiten. Maharaj-ji sagte, ein Yogi soll 4 Stunden schlafen und er soll stets ununterbrochen im Chintan bleiben. Chintan und Manan heißen wörtlich erwägen und nachdenken. Das ist das kritische Überdenken aller gehörten und gelesenen Wahrheiten, ein Mittel zur Erlangung von Erkenntnis im Vedanta. Also, wer sich so verhält, dessen Yajna wird vervollständigt. Außerdem,
Yada viniyatam chittam atmanyevavatishtate nispruha sarvakamebhyo yukta ityuchyate tada.
Wenn sich der Kraft der Yoga-Übung gezügelte Geist in dem höchsten Sein verfestigt hat und in ihn eingegangen ist, in dem Augenblick wird der von allen Wünschen Erlöste ein vollkommener Yogi geheißen werden.
Yatha dipo nivatastho ningate sopama smrita yogino yata cittasya yunjato yogamatmana.
Der Geist eines Yogi wird mit einem Docht verglichen. Der Geist eines sich beherrschenden, im Erhabenen weilenden Yogi ist wie ein angezündeter, ruhig brennender, nach oben gerichteter Docht einer Lampe an einem windstillen Ort. Der Docht ist ein Vergleich. Wo findet man heutzutage einen Docht? Die Öllampe ist heutzutage nicht mehr so häufig. Aber auch der Rauch eines Sandelholzstäbchens steigt bei Windstille aufwärts. So ist der verfestigte Geist eines Yogi. Schon verfestigt, aber er ist noch. Der Geist haftet noch. Was erlangt man bei dem in ihm aufgegangenen Geist?
Yatro paramate chittam niruddham yoga sevaya yatra chaivatmanatmanam paschannatmani tushyati.
In dem Zustand, wo sich auch der durch die Yoga-Übung bezähmte und verfestigte Geist niederlegt, in ihm aufgeht, in dem Zustand erfreut sich das Selbst übermäßig an seinem Selbst, indem es durch sein Selbst, das höchste Selbst erblickend und in seinem Selbst weilend, sich an seinem Selbst höchst erfreut. In der Erhalterzeit, das heißt in dem Augenblick, indem wir das Antlitz Gottes erblicken, erblicken wir auch unsere Seele und in demselben Moment fließt das göttliche Vermögen, Eigenschaften in uns hinein. Ist Brahma ewig, unvergänglich, immerwährend und der Ambrosia ähnlich, so ist auch die Seele ewig, unvergänglich, immerwährend und der Ambrosia ähnlich. Aber die Seele steht über dem Denken. Die Gottesschau erhält ein Meditierender während der Meditationszeit, während der Entsagungszeit. Aber sobald er ihn erblickt, wird auch die Seele mit seinen göttlichen Eigenschaften geschmückt und sie findet die absolute Freude. Das ist das höchst erstrebte Ideal der Seele.
Sukhamatyantikam yattat buddhigrahyamatindriyam veti yatra na chaivayam sthitaschalati tattvatah.
Wer die jenseits der Sinnesorgane liegende, nur durch den verfeinerten Geist wahrnehmbare Ekstase am eigenen Leib erlebt und keine andere Freude als größer betrachtet, wer den Zustand wahrnimmt, in dem sich die höchste Wahrheit erkennenden und weilenden Yogi befinden und dasselbe bleibt,
yam labdhva cha param labham manyate nadhikam tatah yasmin sthito na dukhena gurunapi vichalyate.
Wen kein Betrübnis außer Fassung bringen kann. Denn fühlen kann sich nur der Geist, und sein Geist ist in ihm aufgegangen. Also lässt ihn nun kein Betrübnis scheitern.
Tam vidya dukha sayoga viyogam yoga sangitam sanishchayena yoktavyo yogo nirvinna chetasa.
Wer mit dem Erhabenen vereint ist, wer nach dieser Vereinigung mit dem Brahma keinen anderen Gewinn erzielt, wer mit einem unermüdlichen Geist und der Entschlossenheit den Yoga ausübt, so einem Geduldigen gelingt der Yoga. Der Yoga ist ohne weltliche Begegnung und Trennung. Das Erhalten von der unsagbaren, unvergleichbaren, übermäßigen Freude heißt Yoga. Das Gelangen zum höchsten Wahren heißt Yoga.
Sankalpa prabhavan kaman stektva sarvan sheshatah manasaivendriya gramam viniyamya samantatah.
Also soll ein Mensch die durch den Ehrgeiz und die Strebsamkeit erzeugten Wünsche und Begierden aufgeben. Er soll Kraft seines Verstandes das ganze Heer der Sinne von allen Seiten zusammensammeln und sie bändigen, sie unter seine Herrschaft bringen.
Shanaihi shanairu paramed buddhya dhriti grihitaya atma saustham manah kritva na kinchidapi chintayet.
Und mittels seiner Übungen allmählich die innere Ruhe finden, das heißt, leidenschaftslos sein. Danach wird es auch nicht mehr nötig sein, seinen Geist zu bändigen. Nun richte er seinen Verstand mit Hilfe des gebändigten Geistes auf den Absoluten. So heißt die schwer ausführbare Yoga-Voraussetzungen, denn am Anfang ist der Geist nicht willig.
Yato yato nischarati manaschanchalam asthiram tatastato niyamyaitad atmanyeva vasham nayet.
Was für eine falsche Theorie ist diese, die festlegt, ein zügelloser Geist könne in der Natur umherirren. Und da die Natur auch ein Teil Brahma sei, also sei dieses in der Natur umherirren nicht außerhalb Brahmas. Aber Sri Krishna sagt, da irrst du dich. Wohin immer sich dein Geist verirrt, zügele deinen zu den weltlichen Dingen schweifenden Geist durch das und in deinem Inneren. Was deinen Geist verwirrt, genau das sollst du als Mittel zum Zweck ausnützen und dich auf Gott konzentrieren. Das ist möglich. Was ergibt sich dann?
Prashantamanasam jenam योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्।
Wer ganz friedlich ist, wer ohne falsch ist, wessen Rajoguna gestillt ist, so einem mit Brahma eins gewordenen wird die größte Freude zuteil. Er erzählt weiter.
Yunjannevam sadatmanam yogi vigata kalmashah sukhena brahma samsparsham atyantam sukham ashnute.
Brahma Sansparsha, das Erleben der durch die Berührung von und mit dem Erhabenen entsprungenen Freude. Solche von Sünden gereinigten Menschen erleben friedlich die immerwährende Freude des Einsseins mit Brahma dadurch, dass sie ihr inneres Selbst fortwährend auf das höchste Selbst lenken. Hierfür ist das Gebet unerlässlich. Er fügt hinzu,
Sarvabhutasthamatmanam Sarvabhutani Chatmani Ikshate Yoga Yuktatma Sarvatra Samadarshanam.
Wessen Selbst im Yoga haftet, wer alle mit Gleichmut betrachtet, wer in allen Lebewesen sein eigenes Selbst sich widerspiegeln sieht und wer in seinem Selbst alle Wesen sieht. Und was ist der Gewinn bei solcher Betrachtungsweise?
Yo mam pashyati sarvatra sarvam cha mayi pashyati tasyaham na pranashyami sachame na pranashyati.
Wer mich in allen Wesen sieht und alle Wesen in mir weilen sieht, so einen lasse ich nie aus dem Auge, und so einer lässt mich auch nie aus den Augen. Das ist das Zusammentreffen mit dem Anstoßgeber, dem innigsten Freund, und das ist die aufgrund seiner näher erhaltener Erlösung.
Sarvabhutasthitam yoma bhajatyekatvamasthitah sarvatha vartamanopi sayogi mayi vartate.
Wer über die Unterschiede hinaus mit dem erhabenen Gefühl des Einseins zu mir, dem Höchsten, betet, denn außer mir hat er niemanden. So ein Yogi verrichtet alle seine tagtäglichen Rituale nur in meinem Namen. Trotz seines Tuns weilt er nur in mir. Er hat nichts, was er sein eigen nennen kann. Er betätigt sich nur für mich.
Atmaupamyena sarvatra samam pashyati Arjuna sukham vayadi va dukham sayogi paramo matah.
O Arjun, der Yogi, der in allen Wesen sein eigenes Selbst sieht, wer in Freude und Trauer derselbe bleibt, so ein Yogi, der keine diskriminierenden Unterschiede mehr macht, ist der Beste unter allen Yogis. Damit ist dieses Thema beendet. Nun fragt Arjun,
Yoyam yogastvaya proktah samyena madhusudana etasyaham na pashyami chanchalatvat sthitim sthiram.
O Madhusudan, wie du vorhin beschrieben hast, kann man durch die Yoga-Übung die Ebenmäßigkeit gewinnen, aber bei der Yoga-Übung sehe ich mich nicht lange feststehen, denn mein Verstand schwankt.
Chanchalam himanah कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्।
प्रमथन bedeutet wortwörtlich einrühren, quirlen, hin und her überlegen. O Krishna, dieser unser Geist ist immer unstet, quirlend, stürmisch und hartnäckig. Den Geist zu bändigen ist für mich genauso schwierig, wie den stürmischen Wind zu bändigen.
Asamshayam Mahabaho मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
Darauf sagt Sri Krishna: Du, o langarmiger Arjun, der du für herrliche Werke bestimmt bist, zweifelsohne ist der Geist zerstreut und lässt sich nicht so einfach zügeln. Aber o Kaunteya, du kannst ihn mittels deiner Übung und Leidenschaftslosigkeit bändigen. Abhyas ist der Versuch, den Geist fortdauernd auf den erstrebten Punkt zu richten. Und Vairagya heißt, sich vom Gehörten und Gesehenen zurückziehen. Einfach ist es nicht, den Geist zu beherrschen, aber Kraft der Übung und Entsagung lässt es sich verwirklichen.
Asanyatatmana yogo dushprap iti me mati vashyatmana tuyatata shakyo vaptum upayatah.
O Arjuna, wer den Geist nicht bezähmen kann, für so einen Menschen ist der Yoga schwierig. Aber für den ist er einfach, der seinen Geist steuert. Dies ist meine persönliche Meinung. Dies ist nicht so schwierig, wie du glaubst. Also gib deinen Zweifel auf und rüste dich zum Yoga. Denn deinen Geist kannst du nur dadurch erreichen. Hier stellt ihm Arjun die Frage:
Ayati Shraddhayopeto Yoga Chalita Manasah Aprapya Yoga Sansiddhim Kam Gatim Krishna Gacchati.
Wenn der Geist eines Gläubigen trotz seines Glaubens in Versuchung gerät, wohin gelangt der, wenn nicht zur höchsten göttlichen Tatkraft?
Kachinno bhaya vibhrashtah chinnabhramiva nashyati apratishtho mahabaho vimudho brahmanah pathi.
O langarmiger Sri Krishna, wenn es so sein sollte, dass einer vom Wege abgeleitet wird, wird er dann wie eine zerfetzte Wolke aufgelöst? Eine kleine, dünne Wolke am Himmel kann weder den Regen erzeugen, noch kann sie ihren Weg zurückfinden. Die starken Windstöße reißen sie hin und her. Stößt es auch dem vom Wege Abgeleiteten zu, der eine kurze Strecke hinter sich gelegt hat? Er erhält weder dich noch die Welt. Was geschieht mit ihm?
Etanme saumshayam Krishna Chetumarhasya sheshatah Tvadanya saumshayasyasya Chetanayupapadyate.
O Krishna, nur du bist fähig, diesen Zweifel auszuräumen, denn ich habe keinen anderen als dich, der diesen meinen Zweifel vernichten kann. Sri Krishna sagt:
Partha naiveha namutra vinashastasya vidyate नहि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति.
Wer seinen Körper als Transportmittel betrachtet und nach dem Ziel strebt, der Mensch wird weder in dieser noch in jener Welt vernichtet. Denn, o mein Freund, wer die gewisse zum höchsten wohlführende Tat verrichtet, der erleidet nie die Verdammung.
Prapya punyakritam loka ushitva shashvati sama shuchinam shrimatam gehi yoga bhrashto bhijayate.
Wegen den Begierden und Gelüsten gelangen die vom schon praktizierten Yoga abgeschweiften Menschen in die Welten der Frommen. Und nachdem sie ihre Gelüste ausgelebt haben, werden sie in den Familien der an Reinheit reichen und glücklichen Menschen wiedergeboren. Das heißt, nach der Befriedigung der Gelüste oder Wünsche, die zur Ursache ihres Abfalls geworden waren, die sie in kürzester Zeit haben stillen können, werden sie wiedergeboren. Und vornehm und glücklich sind die mit rechtem Wandel.
Athava yoginameva kule bhavati dhimata etaddhi durlabhataram loke janmayadidrisham.
Andernfalls werden sie im Haus eines weisen Yogi geboren. In den Familien der Frommen erhält man gute Sanskar, das heißt Eindrücke und Neigungen schon von Kindheit an. Aber wenn einem dieser Wiedergeburt nicht gelingt, erhält man den Zutritt in ihrem Yogakul wie Gurukul. Nicht in ihren Familien, sondern in der Tradition ihrer Schule. Die Mahapurush wie Kabir, Tulsi, Raidas, Valmiki unter anderem wurden nicht in den Familien von Frommen wiedergeboren, sondern wurden in der Schule eines Yogi aufgenommen. Die eigentlichen Kinder dieser Yogi mögen ihn im weltlichen Sinne Vater nennen. Aber für die Yogin sind sie nicht. Ihre wahren Söhne, Nachfahren, sind nur die, die ihre Lehre und Moral befolgen und verbreiten. Die Sanskar, die man in einer Schule erhält, sind auch mit der wirklichen körperlichen Wiedergeburt in den frommen Familien zu vergleichen. Aber die sind in mancher Hinsicht noch schwerer erhältlich als die Wiedergeburt als Kind des Hauses. Wer dem Yoga nicht zugeneigt ist, der wird von den Mahapurush nicht angenommen. Selbst mein Guruji hätte tausende sogenannte Weltentsager zu seinen Anhängern machen können. Aber er überzeugte sie oder ihre Familienmitglieder irgendwie vom Gegenteil und schickte sie nach Haus zurück. Einige Hartnäckiger begangen Selbstmord. Vielleicht wollten sie damit den Guruji bestrafen. Aber er meinte, die wären wirklich Abtrünniger und hätten keine Aufstiegsmöglichkeit. Trotz seiner liebevollen Natur musste er diese Härte zeigen. Aber in den anderen 6 oder 7 Fällen, wo er ein Vorgefühl hatte und klare Gottesanweisungen über ihre Person bekam, handelte er durch Intuition erfasst. Einer von diesen seinen Anhängern hält sich in Dharkundi, der andere in Anusuya auf und die anderen 2 oder 3 weilen irgendwo anders. Gurukul, religiöse Waldschule, in der Schüler mit ihrem Lehrer von der Welt abgeschieden leben.
Tatratam buddhi sayogam labhate paurvadehikam yatate chatato bhuyah samsiddhau kurunandana.
Aufgrund seiner in der früheren Geburt geleisteten Übungen gewinnt er ohne jede Schwierigkeit die Eindrücke und Erinnerungen wieder. Und o Sohn Kurus, sich darauf stützend, strebt er Sansiddhau, aufs Neue nach Vollziehung seines Ziels, dem Einssein mit dem Erhabenen.
Purvabhyasena tenaiva riyate yavashopi sah jigyasurapi yogasya shabda brahmati vartate.
Im Haus der Frommen, Sriman, doch trotz des Verhängnisses nach Genüssen, wird er, aufgrund der Eindrücke aus seinen früheren Geburten, zum Pfad des Yoga und zur Gottesschau angespornt. Und der andere, der Abgefallene, geht über die Schriften, das Wort, hinaus und gelangt zum Höchsten. Das mag viele Geburten dauern, in einer Geburt gewinnt dies niemand.
Prayatnadyatamanastu yogi samshuddha kilvishah aneka janma samsiddhah tato yati param gatim.
Ein seit vielen Geburten danach strebender Yogi erreicht die höchste Tatkraft. Der Eifrige, der von seinen Sünden losgelöst ist, erreicht das höchste Ideal. Alles mit Maß und der Reihe nach. Die Yoga-Übung beginnt mit ziemlich vielen Hindernissen, denn aller Anfang ist schwer. Dann gibt es eine Unterbrechung wegen der Begierden und Gelüsten der Sinne. Und es folgt eine neue Geburt im Haus eines Sadgurus. In jeder Geburt, Schritt für Schritt voranschreitend, erreicht man das Ziel, den Ort des Absoluten. Sri Krishna sagt, der Keim geht nie verloren. Auch eure paar Schritte in dieser Richtung haften ewig die Anlagen, Investitionen. Auch wer sich in schlechtesten Umständen befindet, kann es zu etwas bringen, denn es fehlt ihm in dem Augenblick an nichts als an der Zeit, wegen der großen Inanspruchnahme. Die Gita ist für alle, egal von welcher Hautfarbe man ist. Solange ihr Menschen seid, ist sie für euch. Die Herkunft eines übermäßigen Strebers ist von keiner hohen Wichtigkeit. Aber ein Schwankender ist bestimmt ein Familienvater, ein Hausherr, einer, der viele Familienpflichten hat. Seine Umstände sind mit niemand anderem zu vergleichen. Die Gita ist für Hausherren und Abgewandte, für Gebildete und Ungebildete, für jeden einfachen, gemeinen Menschen. Sie ist aber nicht für die sogenannten Sadhus. Zum Schluss fällt Yogeshwar Sri Krishna die Entscheidung.
Tapasvibhyo dhiko yogi jnanibhyo pimato dhikah karmibhyaschadhiko yogi tasmad yogi bhavarjuna.
O Arjuna, höher als die Asketen ist der Yogi. Als größer gilt er auch als die Erkennenden. Er ist auch größer als die selbstlos Handelnden. Also, O Arjuna, werde du auch Yogi. Tapasvi. Der Einsiedler versucht, Kraft der Entsagung sich dem Yoga angemessen zu formen. Er ist noch auf dem Weg. Karmi. Der betätigt sich an seinem ihm obliegenden Werk. Der handelt ohne Hingabe, ohne seine Kraft einzuschätzen. Gyani. Dieser verrichtet seine ihm zugewiesene Aufgabe, das heißt das Werk als Opfer, sich und seine Aufgabe erkennend. Er trägt auch die Verantwortung jeder seiner Tat. Yogi. Der selbstlos Handelnde verlässt sich auf seinen Gott und macht sich mit totaler Hingabe auf den Pfad des Yoga. Für alles ist Yogeshwar zuständig. Sogar die Niederlage kümmert und beängstigt ihn nicht. Der Tapasvi bemüht sich noch. Der Karmi kennt seine Aufgabe. Den beiden fehlt es an Hingabe und Unterscheidungsvermögen. Der Gyani nimmt das ihm zustehende Werk, seine Kraft und Verantwortung wahr. Aber der selbstlose Täter ist nur auf den Erhabenen angewiesen. Voranschreiten tut jeder. Aber der Beste ist der, der sich über und über auf Gott verlassen hat. Denn er weiß, dass Gott ihm den Weg weisen wird. Also, O Arjun, werde ein Yogi, befolge den Pfad des Yoga. Der Yogi ist höher als andere. Aber auch unter allen Yogin ist der am besten, der mit Überzeugung handelt.
Yoginam api sarvesham madgatenantaratmana shraddhavan bhajate yoma same yukta tamo matah.
Und von allen Yogin betrachte ich nur den als den Besten, der sich mit hingebendem Glauben an mich wendet und mit seinem inneren Selbst unaufhörlich zu mir betet. Das Gebet soll und darf nicht zur Schau gestellt werden, denn das mag die Welt zufriedenstellen, aber der Betende stellt sich dadurch dem Erhabenen entgegen. Das Gebet muss geheim und in unserem Innern verrichtet werden. Zusammenfassung und Schlussfolgerung. Am Anfang dieses Kapitels schildert Sri Krishna die gewissen Aufgaben des Sannyasi oder des Yogi, die er ohne Wunsch nach dem Lohn zu verrichten hat. Allein der Verzicht auf das Feueropfer macht den Suchenden nicht zum Sannyasi oder Yogi. Wegen der Wünsche und Begierden findet man keinen Ablass vom Handeln. Das Entsagen von den Handlungen verhilft uns zu nichts. Wer nach dem Yoga trachtet, der soll sein für ihn bestimmtes Werk verrichten. Mit der Zeit, nicht davor, vergehen alle Bestrebungen. Und das ist der wahre Sannyas. Ferner erklärt Yogeshwar Sri Krishna, dass die Seele auch Aufstieg und Niedergang erlebt. Zu dem Sieger des Geistes und der Sinne steht die Seele wie ein treuer Freund. Aber wer das nicht schafft, dem begegnet sie wie ein Feind und wird zur Ursache der Qual. Also kann sich das Selbst nur durch das Selbst vor dem Abfall retten. Er macht eine ausführliche Darstellung von den Lebensgewohnheiten eines Yogi, von dem mit Kuscher oder einem Hirschfell und so weiter zu errichtenden Sitzplatz für den Yoga und auch von der Sitzhaltung beim Yagya. Beispielsweise sagt er, dass man an einem reingefegten Ort einen 5 bis 6 Zoller Längenmaß hohen Platz errichten und ihn mit Kuscher oder einem Hirschfell bedecken soll. Kuscher, ein Gras, das als Meditationsunterlage dient, aber auch beim Ritual der Gottesverehrung benutzt wird. Er legt einen hohen Wert auf den dem Yajna entsprechenden Handeln und Wandeln. Den feststehenden Verstand eines Yogi vergleicht er mit dem angezündeten, ruhig brennenden Docht an einem windstillen Ort. Mit dem Nichtsein des Verstandes gelangt man zum höchsten Zustand des Yoga, zur immerwährenden Freude. Der Yoga bedeutet wörtlich das Zusammentreffen mit ihm. Mit ihm vereint, gewinnt ein Yogi die Kraft, alle mit gleichem Auge zu sehen und alle gleich zu achten. Ihm ist seine und die Seele anderer gleich. Und dann erreicht er sein Ziel. Deshalb ist der Yoga unerlässlich. Unsere Aufgabe ist es, den Geist von allen Seiten und Richtungen zu uns zurückzuziehen und ihn zu bändigen, was laut Sri Krishna schwierig, aber doch möglich ist, und zwar durch Übung und Entsagung. Auch ein langsamer Lerner kommt ans Ziel. Das mag viele Geburten dauern. Er sagt auch, dass unter Tapasvis, Gyanmargis und Karmis der Yogi der Beste ist. Also werde, O Arjun, ein Yogi, befolge den Yoga, dich hingebend und mit deinem Innern. In diesem Kapitel geht es hauptsächlich darum, wie man im Yoga geübt wird. Hiermit endet das Kapitel namens Die Übung zum Yoga-Sutra, das als Zwiegespräch zwischen Sri Krishna und Arjun geführte sechste Kapitel der Upanishad, Srimad Bhagavad Gita, der Wissenschaft des Höchsten, der Schrift über den Yoga. Hiermit endet auch das sechste Kapitel namens Die Übung zum Yoga-Sutra, der Yatharth Gita, zusammengestellt und verfasst von Swami Adgadanand, dem Schüler Sriman Paramhans Parmanands. Hari Om Tat Sat.